Also obwohl wir in Hessen noch nicht viele Wölfe haben, verschwinden bei uns ja auch schon ganze Rudel. Wir haben zum Beispiel in Nordhessen das Waldkappeler-Rudel, das ist einfach verschwunden. Da hat sich irgendwo ein großes schwarzes Erdloch aufgetan und das ganze Rudel ist scheinbar reingefallen. Und das finde ich sehr schwierig, weil es in dieser Gegend im Vorfeld extra Veranstaltungen gab zum Thema Wolf. Es wurden da massiv Ängste geschürt, es gab Fernsehberichte, es haben Kindergärten, haben ihre Waldtage gestrichen aus Angst vor dem Wolf. Auf einmal ist das Rudel verschwunden.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
So, da sind wir wieder. Hallo, liebe Wolfsfreunde. Und vor allen Dingen begrüße ich heute zum allerersten Mal meinen lieben Kollegen Thomas Mitschke. Thomas, wie fühlst du dich?
Ja, herzliche Grüße hier aus dem Norden, aus Niedersachsen. Bei uns ist alles trocken. Das heißt, die starken Regenfälle in Gesamtdeutschland oder bei dir in Berlin oder sonst wo haben wir hier gar nicht. Hätte ich gerne.
Ach, echt nicht?
Nee.
Das ist ja Wahnsinn. Wir versinken hier im Morast in Berlin. Ich habe heute Morgen auch die Hunderunde so kurz wie möglich gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das irgendwie kaum auszuhalten war. Und mein Regenmantel, ne, den habe ich dann hinterher in der Garderobe bei uns aufgehängt. Der hat so getropft, dass das Wasser bis in den Flur gelaufen ist. Und mein Freund zu mir gerannt kam und sagte, sag mal, hat da ein Hund hingemacht? Und ich, nee, schau mal, da hängt meine Regenjacke. Die ist so nass, die tropft. Einen halben Liter Wasser hat die verloren, diese Jacke alleine. Ne? Kannst du dir ausmalen, was hier los war heute?
Wasser ist Leben, Sabine.
Ja, das stimmt. Ich freue mich ja auch für die Natur. Für mich selber freue ich mich
gemein,
nicht.
Ich weiß.
Nein. Wie fühlst du dich denn jetzt in deiner ersten richtig eigenen Podcast-Folge?
Ja, ganz normal eigentlich. Ich gehe das gelassen an. Ich bin nicht aufgeregt oder so. Dafür habe ich auch schon zu viel gemacht. Natürlich nicht so viel wie du. Das ist mit dir nicht zu vergleichen. Aber eine gewisse Routine ist da. Ich habe schon genügend Filmaufnahmen gemacht, Videos selbst kreiert und an Podiumsdiskussionen teilgenommen, so dass das für mich jetzt nicht ein Problem darstellt.
Das ist doch super. Da freue ich mich doppelt, weil wir haben ja doch viel zu besprechen in den nächsten Wochen und Monaten hier in diesem Podcast. Und da ist es dann von Vorteil, wenn man schon so eine gewisse Medienroutine hat. Ne? Du bist ja auch aktiv. Du machst ja auch viel in der Politik. Erzähl übrigens mal so ein bisschen was über dich.
Ja, ich mache tatsächlich viel. Ich bin im Tierschutz unterwegs, vor allen Dingen auch im Wildtierschutz. Ich mache ja immer noch Wildtierschutz Deutschland, Sektion Niedersachsen nebenbei, habe Profus Lüneburger Heide gegründet. Und nicht zuletzt kümmere ich mich auch privat um Füchse aus dem Tierschutz. Also mein Aufgabengebiet ist schon sehr, sehr groß. Die Zeit, wie bei euch allen, so auch bei mir, sehr knapp. Also es ist immer ganz wichtig, hier ein Management zu haben, damit ich überhaupt über die Woche komme. 24 Stunden sind immer zu wenig für einen Tag, aber ich glaube, das geht uns allen so.
Managt deine Frau dich oder bist du selber so strukturiert, dass du das gut selber hinbekommst?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also jeder Mann ist ja nur so stark wie die Frau hinter ihm oder an seiner Seite, so würde ich es besser sagen. Dank ihr ist das eigentlich alles möglich. Wir sind echt nicht nur verheiratet, wir sind auch in Sachen Tierschutz, in Sachen Wolf und allem wirklich ein Team. Wir tauschen uns aus, wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns und wir sind für den anderen da, wenn wir Verpflichtungen eingehen müssen. Ein Traum, so eine Frau zu haben, wie ich sie habe.
Oh, das ist die schönste Liebeserklärung, die wir je in diesem Podcast gehört haben. Es ist toll, dass man zu zweit wirklich dieselben Ziele verfolgt und da natürlich dann auch noch viel mehr bewegen kann, als wenn man das alles als Einzelkämpfer machen müsste. Ne? Und von daher ist das, glaube ich, ziemlich ideal bei euch. Wie haben wir uns das denn jetzt vorzustellen, wo du jetzt bist?
Ja, ich liege noch im Bett, bin gerade aufgestanden. Nein, natürlich Quatsch. Nee, ich habe mich schon auch hier auf so einen Podcast vorbereitet. Und sitze momentan in Buchholz, habe aber meine Heimat auch in Lüneburg noch. Das heißt, ich bin immer hin und her gerissen. Bin oft zwischen Lüneburg und Buchholz in der Nordheide am Hin- und Herfahren. Aber das gehört dazu und irgendwann wird Buchholz meine feste Heimat werden. Ja, so muss man sich das vorstellen.
Ja, dann würde ich sagen, Thomas, bist du bereit? Holen wir unseren heutigen Gast dazu.
Ich bin bereit, wenn Sie es sind.
Ja, genau. Das wird unser Schlachtspruch für diesen Podcast.
Ja, genau.
Diese Folge haben wir getauft: Narrative über Wölfe, Fakes und Fakten plus Hessen. Und da braucht es natürlich eine kompetente Gesprächspartnerin. Und die haben wir. Die sitzt jetzt hier in unserem digitalen Studio in der Nähe von Wetzlar. Und ich begrüße ganz herzlich Inge Till.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Es freut mich, zu eurem Podcast auch was beitragen zu können.
Ja, herzliche Grüße aus dem Norden, liebe Inge. Ich freue mich natürlich, dass das geklappt hat und dass du heute dabei bist.
Hallo Thomas, ich freue mich auch.
Gut, dann wollen wir dich noch kurz vorstellen. Eigentlich müssen wir das nicht, weil die meisten kennen dich. Du bist, wie ich schon gesagt habe, aus Mittelhessen. Du bist Sprecherin der Landesarbeitsgruppe Wolf des NABU Hessen. Du bist Mitglied der AG Wolf des Landes Hessen, aktives Mitglied bei der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe sowie Fördermitglied beim Freundeskreis Freileben der Wölfe. So, jetzt muss ich erstmal tief durchatmen. So viele Funktionen in einer Person, wandelnde Kompetenz, würde ich mal sagen. Und bevor wir gleich in den Themenbereich Hessen eintreten, wichtiges Thema und heute umso mehr, denn wir haben heute, ist der 16.09.2024, wir haben heute alle den Monitoringbericht für 2023 für Hessen erhalten. Das wird natürlich richtig spannend, da heute mal einen Blick reinzuwerfen, aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Jetzt wollen wir uns erstmal um das eigentliche Thema dieser Folge kümmern, nämlich über die berühmten Narrative über Wölfe, Fakes und Fakten. Und da ist ja so einiges im Umlauf, ne?
Ja, da gibt's einiges an Fakes und Fakten. Da haben wir zum Beispiel, was immer als Spruch kommt, Wölfe passen nicht in unsere Kulturlandschaft. Mhm. Das kann man ja so nicht stehen lassen. Also Wölfe benötigen ja keine, wie so oft behaupteten, unendlich großen, unbewohnten Flächen. Nur einen kleinen geschützten Raum, wo sie ihre Welpen aufziehen können. Und auch andere Wildtiere, Rehe, Füchse, Hasen, Dachse, alles lebt hier. Und was unterscheidet die Tiere in ihren Habitatanforderungen vom Wolf? Ganz im Gegenteil, die meisten von denen sind ja sogar als Beutetiere, bilden sie das Fundament für ein geeignetes Wolfshabitat. Hm.
Wie groß ist denn so ein Wolfsrevier? Wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, so ein Wolfsrevier ist relativ groß. Das variiert natürlich vom Beutetieraufkommen, von der Rudelgröße. Man kann so sagen 150 bis 300 Quadratkilometer, das ist riesengroß. Also man kann sagen, wenn man auf Hessen runterrechnet, die ganze Stadtfläche von Frankfurt.
Ich muss dazu sagen, dass ich mich über dieses Narrativ sehr ärgere. Wölfe passen nicht in unsere Kulturlandschaft. Ja? Mhm. Um sich mit dieser Behauptung wirklich mal auseinanderzusetzen, müssten wir eigentlich eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Also so komplex ist eigentlich die ganze Thematik, weil wir müssten uns eigentlich damit auseinandersetzen, was Kulturlandschaft überhaupt bedeutet. Denn unsere Kulturlandschaft, das wisst ihr ja alle, ist geprägt von einer intensiven Landwirtschaft, aber nicht zuletzt eben auch vom Klimawandel. Und sie ist mit der Landschaft von damals, als der Wolf hier ausgerottet wurde, ja eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen. Für den Wolf liegen jetzt im Gegenzug zu seiner damaligen Ausrottung wirklich optimale Bedingungen vor.
Ja, das stimmt. Also das Wildtierbestand war ja nie so hoch wie heute. Also damals, genau, als der Wolf ausgerottet wurde, hatten wir wesentlich weniger Waldfläche und auch einen wesentlich geringeren Wildtierbestand wie heute.
Von wem wird das immer wieder bemüht? Sind das jetzt wirklich die Landwirte oder sind das eher die Jäger, die sich darauf berufen?
Ja, das kommt auf jeden Fall von den Nutzerverbänden. Das kann man ganz klar sagen. Und Inge hatte schön gesagt, aufgrund eben der gewaltigen Nährstoffeinträge in unserer Landschaft durch Wirtschaft und gesamte Gesellschaft konnten sich hier die Beutetiere optimal entwickeln, ja sogar gewaltige Populationen aufbauen, worauf Inge hingedeutet hat, gerade die großen Huftiere. Der Tisch ist also für den Wolf im Wald und Flur reichlich gedeckt und es gibt natürlich auch genügend Rückzugsmöglichkeiten in Wäldern, in Mooren und auf Truppenübungsplätzen. Und auch der Mensch, da muss man auch mal drauf gucken, hat sich auch für den Wolf verändert. Ne? Gegenüber den Zeiten, wo er ausgerottet würde, wo es eine unversöhnliche Feindschaft gab zwischen Mensch und Wolf. Damals gab es ja eine ländliche Armut und Hungersnot. Da trifft ja heute der Wolf auf Menschen, die in einer Wohlstandsgesellschaft leben und im Prinzip nur damit beschäftigt sind, ihre Komfortzone stetig immer weiter auszubauen.
Ich glaube, hinter diesem Narrativ steckt auch so ein bisschen der Gedanke, dass die Menschen in ihrer Vorstellung das Bild haben, dass der Wolf dann eben halt auch mal schnuppern kommt, mal so wie die Bären, die man so sieht in Kanada und so, die in die Siedlungen reingehen, nachts die Mülltonnen durchwühlen und einfach mal so ein bisschen sich da umschauen in der menschlichen Welt. Und ich glaube, davor haben die Menschen Angst, dass im Prinzip die Kulturlandschaft, die reicht ja häufig bis vor unsere eigene Haustüre, und dass die Wölfe da irgendwie das ausfüllen und sich viel zu nah an uns niederlassen.
Also wenn man sich das mal überlegt, so ein Wolfsrevier ist ja wahnsinnig groß von der Größe her. Und natürlich liegen in einem Wolfsrevier auch kleinere Dörfer, Ortschaften, Gehöfte. Und der Wolf meidet den Menschen, aber er meidet nicht unbedingt die menschlichen Strukturen. Das heißt, es kann nachts durchaus mal passieren, dass ein Wolf auf seinem Weg, der nutzt natürlich auch gerne Wege, weil da kommt er gut vorwärts, von daher nutzt er auch gerne menschliche Wege. Und das kann es passieren, dass er durchaus mal nachts durch ein Dorf durchstreift oder so. Dann, wenn keine Menschen da sind, er meidet die Menschen, nicht die menschlichen Behausungen zum Beispiel, also die menschlichen Strukturen. Man muss halt darauf achten, wenn ein Wolf immer wieder in ein und dasselbe Dorf kommt, dann muss man halt mal gucken, wo dran liegt es. Vielleicht liegt da irgendwas auf dem Misthaufen, dass da ständig angefüttert wird oder so, auch unbewusst angefüttert wird. Dann muss man gucken, was ist da los. Aber in der Regel, wenn ein Wolf mal nachts durch ein Dorf läuft, ist das jetzt kein auffälliges Verhalten oder so.
Mhm. Für einige passen ja Wölfe nicht mehr in die Kulturlandschaft, so wie es eben formuliert wurde. Für andere der Luchs. Für andere der Bär, für andere das Rotwild. Und wiederum andere sagen, die Fischotter passt nicht mehr rein oder der Biber. Und wieder andere listen in dem Kontext Wespen und Hornissen zum Beispiel. Also die Liste ist unendlich lang. Der Mensch nimmt sie also heraus, ausschließlich nur noch über Nützlinge und Schädlinge unter Tieren und Pflanzen zu urteilen. Und das kann einfach nicht in Ordnung sein, dass wir hier einzelnen Tierarten den schwarzen Peter zuschieben. Und wer gibt uns eigentlich das Recht, die Daseinsberechtigung einer bei uns seit Jahrtausenden natürlich vorkommenden Spezien so in Frage zu stellen? Also diese Frage so stellt sich gar nicht. Ne? Und dahinter ist natürlich auch eine Forderung. Ne?
Die Forderung, dass man das eben halt eliminiert oder wegschafft. Und wir graben uns ja damit letztendlich selber das Wasser ab als Menschheit. Ne?
Es gibt ja inzwischen auch Studien im Prinzip, wo man sehen kann, wie sich der Wald verändert in Wolfsgebieten. Da gibt es zum Beispiel diese eine Bachelorarbeit vom Eike Schumann. Da wurde über 12 Jahre wurde da im Prinzip ein Habitat untersucht, wurde genau geguckt, wie wachsen die Pflanzen, wie viel Wildverbiss wurde da. Da wurde das regelmäßig gezählt und da konnte man feststellen, in den Gebieten, wo Wölfe wieder ansässig waren, ist der Wildverbiss unheimlich zurückgegangen. Das ist ja dann auch gerade in Zeiten des Klimawandels, ist das dann ja enorm wichtig, sowas.
Da, wo der Wolf jagt, wächst der Wald. Das ist ja auch so ein altes russisches Sprichwort. Da ist sicherlich was dran und ich glaube, da gibt es ja auch hinreichend Belege für, dass das so ist. Ne? Also können wir zusammenfassen, der Wolf und alle anderen Tiere, die Thomas eben auch gerade genannt hat, die passen nicht nur in unsere Kulturlandschaft, sondern die gehören hierher. Und wir haben das nicht zu diskutieren. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, so sehe ich das auch. Und jede Art hat auch irgendwo ihre Aufgabe, ihre Daseinsberechtigung, die man nicht immer unbedingt auf den ersten Blick sieht.
Wir Menschen prägen ja unsere Umwelt derart stark, dass wir durch Landwirtschaft, Jagd, Freizeitaktivitäten und Fragmentierung immer einen größeren Einfluss im Prinzip auf unsere natürlichen Lebensräume haben, als Wölfe ihn jemals haben könnten. Das heißt, der Wolf gehört hier genauso dazu und wir haben ja Kulturlandschaft. Wir haben Schutzgebiete, die gut, die verdienen ihren Namen nicht mehr, weil auch da Tier und Pflanzen nicht mehr den Schutz bekommen, den sie eigentlich rechtlich bekommen sollten. Aber der Wolf gehört einfach dazu, wie auch alle anderen Tierarten. Wie gesagt, das Thema ist sehr komplex. Das im Einzelnen zu beleuchten, welche Rolle der Wolf hier aus ökologischer Sicht und so weiter spielt, das ist eine ganze Podcast-Folge eigentlich wert.
Das können wir uns ja mal für die nächste Zeit irgendwann vornehmen. Es gibt noch ein weiteres Narrativ, was sich sehr, sehr hartnäckig hält und was ich in der letzten Zeit auch gerade wieder sehr, sehr häufig gehört habe im Zuge meiner Recherchen für diesen Podcast. Und zwar heißt es immer wieder, unsere Wölfe sind ja doch alles nur noch Hybriden. Das kann man so auch nicht stehen lassen, ne?
Nee, das würde ich auch nicht so stehen lassen. Also unsere Wölfe werden in Deutschland so gut gemonitort wie kaum in einem anderen Land. Es werden regelmäßig Losungsproben untersucht. Es wird die DNA von gerissenen Weidetieren, teilweise auch Wildtieren untersucht. Dann sieht man ja, was für eine DNA habe ich dran, was für eine Wolfs-DNA. Und da haben wir in Deutschland wirklich, sind wir sehr gut aufgestellt mit dem Wissen über unsere Wölfe. Es gab deutschlandweit bislang nur sehr wenige Hybridisierungen, das heißt Vermischungen von Wölfen mit Haus. Hunden. Und die wurden eigentlich alle erkannt und der Natur entnommen. In Ortruf in Thüringen hatten wir den Fall, dass eine Wölfin sich mit einem freilaufenden Haushund verpaart hat. Und dann kamen dunkle Welpen raus und da hat man eigentlich gleich schon sehen können, nee, da stimmt was nicht, da passt was nicht. Und die sind dann auch der Natur entnommen worden, das heißt erschossen worden.
Und hat man bei diesen Welpen irgendwie festgestellt, dass die weniger scheu waren als die Wölfe?
Nein, nein, die sind in der Wildheit, im Wildnis geboren und das kann man da nicht feststellen, dass die irgendwie zutraulicher sind oder so, da gibt es keine Anzeichen.
Weil das ist ja auch immer, was dann gleich im zweiten Punkt dann immer kommt, wenn es heißt, unsere Wölfe sind Hybriden und die sind natürlich jetzt auch viel zutraulicher und nähern sich den Menschen viel mehr, weil sie eben halt zur Hälfte Hund sind, was Blödsinn ist, wie wir jetzt gehört haben. Warum kann man das so ausschließen, dass es so ist?
Ja, die DNA-Beprobungen werden deutschlandweit bei uns alle in Hessen beprobt. Da haben wir das Senckenberg-Institut in Gelnhausen und da kommen deutschlandweit alle DNA-Proben zum Thema Wolf hin und werden da untersucht und ausgewertet und die haben da wirklich riesengroße Stammbäume, da weiß man genau, wo welcher Wolf herkommt.
Das heißt, jeder einzelne Riss wird in Gelnhausen untersucht?
Genau, die DNA-Beprobung. Mhm. Da wird an den Bissstellen von den Wölfen, wo die reingebissen haben in das Wildtier, da wird von den Speichelproben wird DNA rausgelöst und kann dann geprobt werden.
Dieses Institut kommt ja aber leider auch immer mehr ins Visier der Wolfsgegner. Was genau ist da los?
Also gerade in Hessen ist es so, dass wir relativ häufig bei den Untersuchungsergebnissen das Ergebnis Hund haben, die DNA-Ergebnis. Mhm. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann das so sein, dass an einem Riss nachträglich noch ein Hund war vom Besitzer oder von einem Spaziergänger, von sonst wem. Zum anderen muss man aber auch mal sehen, wir haben in Hessen relativ wenig Wölfe und wenig Übergriffe auf Weidetiere. Es gibt aber immer wieder freilaufende Hunde. Man sieht das ja, wenn man auf Social Media ist, da werden ständig Hunde gesucht. Brutus ist entlaufen, bitte keine Einfangversuche. Das liest man ja immer wieder.
Ja, klar.
Und ich habe mir mal so eine kleine Rechnung mal ausgemacht. Im Prinzip, wenn ich jetzt mal ausrechne, jetzt zum Beispiel bei einem pferdehaltenden Betrieb. Ich habe nur alle 50 Jahre, dass mir mal ein Hund in die Herde reingeht, in meine Pferdeherde. Habe ich mal so aus Spaß ausgerechnet. Wir haben in Hessen, Moment, ich muss gerade mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Wir haben 16.000 pferdehaltende Betriebe mit 78.000 Pferden, die gemeldet sind. Wenn nur alle 50 Jahre ein Vorfall mit einem Hund pro Betrieb angenommen wird, haben wir jährlich mindestens 320 Vorfälle. Mhm.
Das heißt, kannst du mal davon ausgehen, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist, dass Hunde eine große Rolle spielen, aber damit, dass Hunde unsere Weidetiere angreifen, daran haben wir uns gewöhnt oder dulden wir das oder warum nehmen wir das so hin, ohne dass da so ein Aufschrei passiert wie beim Wolf?
Das hat schon immer gegeben und wenn ich weiß, welcher Hund das war, habe ich ja einen Schuldigen, dann kann ich den Halter angehen, kann Schadensersatz fordern. Allerdings ist es ja häufig so, dass man gar nicht weiß, welcher Hund das war. Das ist total unschön. Ich kenne selbst Weidetierhalter, die schon davon betroffen waren, die teilweise auch wussten, welcher Hund das war, welches Individuum. Und das ist wirklich auch ganz übel und auch Hunde können Weidetiere ganz übel zurichten. Und von daher dann noch ein Appell von mir, bitte, bitte, liebe Hundehalter, ich bin selbst Hundehalterin, lasst eure Tiere nicht zu Weidetieren dazu. Lasst eure Hunde bei euch, lasst sie nicht auf die Weide, egal ob Pferd, Schaf oder sonst was, lasst eure Tiere bei euch, selbst wenn der Hund noch so gern hin möchte.
Ja, ich meine auch zum Schutz des Hundes. Man muss immer auch sagen, dass natürlich die Begegnung mit einem Pferd für einen Hund auch sehr unschön ausgeht. Kann. Aber trotzdem stellt sich die Frage, warum beim Wolf da mit einem anderen Maß gemessen wird. Also irgendwie tue ich mich damit so ein bisschen schwer, zumal die Wölfe ja sehr wahrscheinlich sehr viel seltener, zumindest in Hessen, sage ich mal, verantwortlich zu machen sind für Übergriffe.
Ja, also in Hessen ist es wirklich sehr selten. Wir haben dieses Jahr haben wir wirklich nur vereinzelt Übergriffe. Wir haben dieses Jahr 4 Übergriffe auf Schafe. Die waren alle nicht mal mit dem Mindestschutz gezäunt. Wir haben einmal Ziege, 2-mal Gatterwild und 1-mal ein Rinderkalb, wo man nicht mal nachweisen kann, dass das wirklich ein Wolf war. Da geht man nur mit Indizienlagen hin, dass man sagt, das könnte Wolf gewesen sein. Das war alles, was dieses Jahr an Wolfsrissen war. Ist natürlich, jeder Riss ist überflüssig, muss nicht sein, ist traurig. Aber letztendlich wird das schon mit unterschiedlichen Maß gemessen. Und woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf unsere Wölfe sind alles Hybriden. Also dieser Vorwurf. In Wirklichkeit ist die Rate sehr gering. Wir hatten in Deutschland, glaube ich, bisher 5 Hybridisierungsfälle und das bei Hunderten von Wolfspaarungen. Ne? Also ist also wirklich kein Thema. Letztendlich geht es, glaube ich, hier eher darum, bei der Bevölkerung Verunsicherung und Ängste zu schüren, weil ja angeblich Hybriden, die größere Vertrautheit mit dem Menschen und eine geringere Fluchtdistanz kombinieren mit der angeblichen Gefährlichkeit von Wölfen. Ne? Aber in Wirklichkeit verhalten sich wildlebende Hybriden eben nicht anders wie Wölfe und auch ihr Nahrungsspektrum ist das gleiche und auch die Distanz zum Menschen. Gleichwohl, das muss man dazu sagen, darf man natürlich bei Haushunden in dreistelliger Millionenhöhe und über 1000 Wölfen hier in Europa das Artenschutzproblem nicht ganz außer Acht lassen. Ne? Auch wenn eine Hybridisierung selten vorkommt, könnte in Jahrzehnten oder Jahrhunderten so die Art Wolf eben tatsächlich einfach mal verschwinden. Ne? Ein Experte vom Senckenberg-Institut sprach mal in diesem Kontext davon, dass die Art Wolf dann genetisch vom Hund quasi aufgefressen werden würde. Dann gäbe es keine Wölfe mehr, sondern eben nur noch Hybriden, so der Gedanke. Und deswegen will die Wissenschaft eben keine Hybriden. Und hier sind wir ganz schnell auch bei rechtlichen Problemen. Nach EU-Recht sind die Hybriden bis zur vierten Generation geschützt, nach Bundesnaturschutzgesetz aber eben nicht. Und das ist wirklich ein Widerspruch. Welchem Recht folgt man hier? Wir wissen, EU-Recht ist über nationalem Recht. Und das hat im Übrigen auch in unserem Verein zu folgenschweren Diskussionen geführt. Hybriden abschießen, Hybriden sichern, Schutz gewähren bis zur vierten Generation. Das hat wirklich zu Diskussionen geführt. Muss man ernst nehmen, das Thema.
Aber wir sind ja längst noch nicht an dem Punkt, wo das, sag ich mal, sich genetisch so auswirkt auf die Wolfspopulation, oder?
Nein, keinesfalls. Aber wie gesagt, man muss es beobachten. Und wir brauchen ein einheitliches Regelwerk. Es kann nicht sein, dass das Bundesnaturschutzgesetz, dass die Ministerien hier eine ganz andere Richtung verfolgen, wie EU-Recht es vorschreibt. Also entweder wird das EU-Recht nachnovelliert oder das Bundesnaturschutzgesetz.
So, dann sind wir bei unserem dritten Narrativ, was wir heute besprechen und auch widerlegen wollen. Und zwar geht es da um das sogenannte Surplus-Killing, das Vorurteil, das sich wirklich hartnäckig hält, dass Wölfe blutrünstige Killer sind. Erstmal ganz kurz zu diesem Begriff Surplus-Killing. Was ist das überhaupt? Gibt es da eine Definition für?
Kommt aus der Kriminalistik und bedeutet im Prinzip so viel wie Übertötung. Und ja, wenn das bezeichnet man dann, wenn bei einem Tötungsdelikt der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Ne? Das wird dann eben auch auf den Wolf angewandt, Übertötung, Mehrfachtötung. Und praktisch muss man sich das so vorstellen, dass in der freien Natur der Wolf natürlich ein Hetzjäger ist, der seine Beute in freier Natur hinterherjagt, erbeutet, tötet, unter Umständen sichert und dann eben frisst. Und wenn er in so eine Herde eindringt, dann gibt es eben solche Situationen wie im wilden Leben, im Wald und im Flur eben nicht. Der Jagdinstinkt wird immer aufs Neue herausgefordert, weil die Weidetiere nicht flüchten. Ne? Die verharren oder bewegen sich weiter in der Nähe und sind damit weiter auf Schlagdistanz. Und so wird eben ist immer wieder der Jagdinstinkt herausgefordert. Diese Verlockung kann dann weder ein Wolf noch ein Marder oder ein Fuchs im Hühnerstall widerstehen. Das ist einfach so. Ne? Allerdings ist diese stattfindende Übertötung nicht der Normalfall. Es gibt genügend Fälle, wo ein Weidetier gerissen wurde, die anderen Tiere aber völlig unberührt geblieben.
Ja, es ist ja auch so, wenn man das überlegt, es ist ja auch für den Wolf eigentlich nicht angenehm. Es ist ja auch für das Tier Stress. Ich meine, hört sich jetzt blöd an. Aber wenn man sich vorstellt, der hat seine Beute, er legt die Beute und will nur in Ruhe fressen. Und links und rechts neben ihm bewegt sich ständig wieder was. Und dieser Beutegreiferreflex wird immer wieder neu ausgelöst. Das ist ja auch für ihn eigentlich jetzt nicht so, dass er in Ruhe zum Fressen kommt.
Das heißt, es findet gar nicht so oft statt, wie es behauptet wird?
Nee, also wenn ich mir die Listen angucke, die Risslisten von Hessen jetzt zum Beispiel, das meiste, was hier ist, ist 4 Gatterwild auf einen Schlag. Das sind dann schon mehr Tiere, die dann auch teilweise getötet werden. Das kommt durchaus vor. Aber jetzt so, dass diese Riesenübergriffe, die man da manchmal hat, wo man in der Presse von liest, die sind doch eher selten.
Also können wir zusammenfassen, dass Wölfe alles andere als blutrünstige Killer sind. Sie nehmen sich das, was sie brauchen, in der Regel. Ne? Und wenn eben halt die Situation so ist, dass Gatterwild irgendwie zusammengefercht auf einem Haufen ist, dann kann das entgleisen. Das ist das sogenannte Surplus-Killing. Aber darauf ist der Wolf nicht aus und darauf ist er auch nicht ausgelegt.
Genau, und das liegt in Umständen, du hast es richtig gesagt, bei Gatterwild, bei Schafen, die eng Koppelhaltung gehalten werden, nicht ausweichen können, passieren solche Dinge. Wir haben ja so eine Fälle gehabt hier in Niedersachsen, in Krepeln mit über 50 toten Tieren. oder am Deich, wo eben die Schafe sehr eng gehalten wurden, da passiert das schon. Aber wir haben genügend Fälle, auch in der Rissstatistik, wo tatsächlich nur ein Schaf getötet wurde, gefressen wurde und dann war der Wolf wieder weg. Das kann auch verschiedene Ursachen haben, dass er gestört wurde, wie auch immer. Aber nicht immer setzt dieser Effekt ein.
Kann man also gut und gerne widerlegen und alles, was dazu zu lesen ist, findet ihr bei uns in den Shownotes, wie bei allen anderen Narrativen übrigens auch. Dann sind wir bei Punkt 4 und da geht es auch um ein Gerücht, das sich sehr hartnäckig hält, nämlich, dass unsere Wölfe zunehmend ihre Scheu verlieren. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, es wird bei Wildtieren häufig von Scheu gesprochen. Das Wort Scheu wird aber von vielen Leuten völlig unterschiedlich definiert. Und natürlich geht ein Beutetier einer vermeintlichen Gefahr aus dem Weg. Die Fluchtdistanz und die Geschwindigkeit ist dabei unterschiedlich. Ein Reh, was jetzt in unmittelbarer Gefahr schwebt, gefressen zu werden oder so, das beeilt sich und das ist natürlich schnell weg. Und ein Wolf, der sein Gegenüber einfach nur blöd findet, was er sieht oder was er nicht einschätzen kann, das Gegenüber, der rennt nicht unbedingt so panisch weg. Der guckt sich das an und sagt, oh, das ist mir blöd, ich gehe jetzt. Und dann trottet der von dannen. Also ist jetzt nicht so, dass der panisch flieht, aber der geht dem Menschen schon aus dem Weg.
Wie sieht das aber aus, wenn Menschen in Fahrzeugen sind, auf Treckern oder wenn sie zum Beispiel auf Pferden sind?
Ja, dann nimmt der Wolf den Mensch nicht unbedingt als Mensch da. Also ein Trecker ist laut, der stinkt, der macht Krach. Und da nimmt der Wolf erstmal nur den Trecker wahr oder das Pferd oder je nachdem, worauf der Mensch sich befindet und nimmt nicht gleich den Mensch als Mensch wahr. Daher ist da die Fluchtdistanz auch größer.
Mit der Frage der Gefährlichkeit der Wölfe für Menschen hat sich ja in Norwegen eine Studie beschäftigt, die sogenannte NINA-Studie. Was ist da genau bei rausgekommen?
Ja, in der NINA-Studie kann man wirklich genau sehen, wie gefährlich bzw. ungefährlich der Wolf für die Menschen ist. Es gab in den letzten Jahren vereinzelt Übergriffe auf Wölfe innerhalb Nordamerika und Europa. Die sind aber so selten, dass man die wirklich an den Händen abzählen kann und die sind meistens durch die Tollwut verursacht. In Kanada gab es auch mal einen Übergriff auf eine Joggerin. Das heißt, die Gefahr ist nicht gleich null, aber sehr, sehr gering, gerade im Vergleich zu anderen Wildtieren, jetzt Wildschweine oder so, da hört man ja immer mal wieder, dass was passiert. Ja. Wir haben jetzt seit knapp einem Vierteljahrhundert Wölfe wieder in Deutschland und es gab noch nicht eine einzige wirklich gefährliche Situation in Deutschland für uns Menschen.
Und die NINA-Studie ist ja übrigens auch im Jahr 2021 aktualisiert worden. Das heißt, die geht schon darauf ein, dass es jetzt wieder mehr Wölfe auch bei uns gibt. Und auch da gibt es gar keinen, also null in Europa, null Todesfälle durch Wölfe, ja, was man von anderen Tierarten nicht behaupten kann. Ne? Also der Wolf ist und bleibt für den Menschen ungefährlich, es sei denn, das sind die berühmten Ausnahmen. Er hat Tollwut oder wurde angefüttert. Das sind die, glaube ich, die beiden.
Ich würde nicht sagen ungefährlich. Also Respekt müssen wir vor allen Wildtieren haben, egal ob es ein Wildschwein ist oder ob es die Zecke ist oder ob es eben der Wolf als Beutegreifer ist. Hier in Niedersachsen hat die bekannte Amtstierärztin Männerich Bunge einen sehr wertvollen Beitrag dazu gemacht. Im Vortrag muss der Wolf Respekt lernen, weil Menschen eben immer wieder der Meinung sind, dass Wölfe ihre Scheu verlieren oder man ihnen eben Respekt beibringen müsse. Und sie hat herausgearbeitet, dass es vor allen Dingen an der Erwartungshaltung vom bösen Wolf liegt. Es liegt aber eben auch daran, dass nur geringe Kenntnisse von Biologie, von Ethologie, also der Wissenschaft vom Verhalten der Tiere und des Menschen und das Ausdrucksverhalten von Wölfen selbst eben eine große Rolle spielen. Der Wolf ist eben nun mal kein Fluchttier. Er praktiziert eben einen kontrollierten Rückzug und sein Motto ist vor allem Vorsicht. Und gerade dieser kontrollierte Rückzug, dass er sich langsam zurückzieht, damit können viele Menschen schon nicht umgehen. Er hat gefälligst eben panikartig das Gelände zu verlassen und das können wir vom Wolf nicht erwarten. Und natürlich spielen auch die Übertragungen von negativen Erfahrungen mit Hunden eine ganz große Rolle, die dann auf den Wolf einfach mal so übertragen werden. Gleichwohl gibt es verschiedenste Wolfsverhaltensweisen, das müssen wir hier eben auch sagen, in Bezug auf Gefährlichkeit für den Menschen, die man einordnen muss und analysieren muss und da auch Handlungsempfehlungen stricken muss. Das ist ganz klar, ne? Problematisch oder gefährlich kann es werden, wenn, und das hat Inge schon schön gesagt, wenn Wölfe gelernt haben, dass es in der Nähe von Menschen eben Futter gibt. Und das ist dann die sogenannte Futterkonditionierung, die da einsetzt. Und dann Menschen eben immer wieder aktiv die Nähe aufsuchen. Das ist auf jeden Fall ein Problem.
Da gab es ja auch mal den einen Fall in Niedersachsen. Das ist schon länger her, das war dieser Wolf MT6. Der wurde ja auch nachweislich angefüttert und ist dann immer wieder zu Menschen in Fahrzeugen gekommen, die in Fahrzeugen saßen, ist da ans Fenster gekommen. Da gibt es Aufnahmen, dass der Wolf dann hinkam und gebettelt hat. Da hat man ja auch einiges probiert, um das dem Wolf abzugewöhnen. Man hat ja, soweit ich weiß, auch versucht, damals zu vergrämen. Aber der wurde ja dann der Natur entnommen. Das heißt, der Wolf wurde erschossen, weil man das einfach nicht möchte, dass der Wolf so nahe kommt und letztendlich eine Gefahr für Menschen darstellt. Und da gilt, der Mensch ist dann doch immer noch an wichtigster, an oberster Position. Und da gilt es, den Menschen zu schützen. Und man kann das ja über ein Monitoring früh genug sehen, ob da irgendwo eine Gefahr entstehen könnte.
So, dann sind wir bei Punkt 5. Und zwar geht es da um ein Thema, was immer gerne von Politik, Jägern, von Landwirten, aber auch von sehr ambitionierten Laien bemüht wird. Und das ist der sogenannte gute Erhaltungszustand, der sei längst erreicht. Es gibt genügend Wölfe, wir können jetzt anfangen zu regulieren. Also hitzige Diskussionen um den günstigen Erhaltungszustand. Die Definition davon sieht aber wie aus, ihr beiden ExpertInnen?
Also die Definition ist ja wirklich in der FFH-Richtlinie festgeschrieben. Da steht es im Prinzip drin, der günstige Erhaltungszustand ist dann erreicht, wenn Wölfe dort jetzt und auch in Zukunft überall leben, wo sie von Natur aus leben können, der Lebensraum und das Nahrungsangebot jetzt und auch zukünftig ausreichen wird, um das Überleben der Wölfe langfristig zu sichern. Und die Anzahl der Wölfe muss außerdem so groß sein, dass die Wölfe auch in Zukunft nicht wieder aussterben können, zum Beispiel durch Krankheiten, Verkehrsunfälle oder Wilderei. Mhm. Also es sind mehrere Merkmale, die da mit reinspielen.
Das heißt, nur weil jetzt ein Wolfsterritorium besetzt ist, haben wir den günstigen Erhaltungszustand noch lange nicht erreicht. Das heißt, da müssen alle Wolfsterritorien, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, die müssen besetzt sein und dann haben wir den irgendwann erreicht. Aber davon sind wir ja meilenweit entfernt, oder?
Naja, fachlich betrachtet muss man da ein bisschen weiter ausholen. Kurt Kotschwal hat ja dazu schon viel in einer der früheren Podcast-Folge dazu aufgeklärt. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer wissen ja um die biogeografischen Regionen innerhalb der Mitgliedstaaten der EU und eben hier in Deutschland. Das ist einmal die atlantische, die kontinentale und die alpine biogeografische Region. Insgesamt gibt es übrigens in Europa 12 davon, ne? Und für den Erhaltungszustand nach EU-Recht gibt es zeitliche Bezugsgrenzen, das muss man wissen. Also es gibt einen FFH-Berichtszeitraum alle 6 Jahre, der war 2007, dann 2013, 2019. Der nächste erfolgt jetzt 2025. Dann gibt es noch Kurzzeittrends, die werden alle 12 Jahre aufgenommen und die Zukunftsaussichten, auch die werden alle 12 Jahre aufgenommen. Mhm, die Daten setzen sich dann zusammen aus den besetzten Rasterzellen, aus den bestätigten Territorien und Individuen sowie aus den weiteren Angaben über Beeinträchtigungen und Gefährdungen. Und da gibt es eben in der Bewertungsskala den Faktor unbekannt, schlecht, unzureichend und günstig. Und gerade hier in der atlantischen Region haben wir eine durchgreifende Besiedlung, wie wir wissen, siehe in Niedersachsen mit reproduktionsfähigen Rudeln oder Paaren. In der kontinentalen Region ist nur noch ein geringer Teil der verfügbaren Flächen besiedelt. Dazu gehört auch Hessen. Hier liegt eine Konzentration eher im Osten vor und in der alpinen Region ist nur eine von 67 verfügbaren Zellen besiedelt. Da gibt es kein Rudel oder ein Paar, was dort nachgewiesen wurde. Und da hat auch Professor Dr. Kotschral schon mal gesagt, dass es entscheidend für Deutschland ist, dass alle Regionen in einem guten Erhaltungszustand sind. Und die Wahrscheinlichkeit von Habitatsverschlechterungen, die auch immer wieder angesprochen werden, zwar ein prägender Faktor sind, aber eher gering zu bewerten sind, aber die Gefährdungen aus unserer Sicht deutlich zugenommen haben, siehe Verkehrstote oder eben illegale Jagd, die da ihr Leben verlieren. Und daran wird der Erhaltungszustand bemessen. Das ist die Aufgabe der EU. Das ist nicht die Aufgabe von einzelnen Ministerien, Länderregierungen oder bestimmten Jägerschaften oder Jagdverbänden, sondern es ist einzig und allein die Aufgabe der EU, diesen zu bewerten.
Aber wie kommt es dann dass die Politiker immer wieder eigenmächtig den günstigen Erhaltungszustand aufrufen und mit dem allergrößten Selbstbewusstsein. Das müsst ihr mir jetzt bitte mal erklären, wie sowas sein kann, wenn das gar nicht stimmt.
Es geht halt darum, man braucht eine Begründung, um den Wolf bejagen zu dürfen. Und das kann man im Prinzip rein rechtlich erst, wenn der günstige Erhaltungszustand erreicht ist. Von daher wird er dann relativ schnell von allen möglichen Institutionen ausgerufen.
Ja, aber wenn das nicht stimmt.
Letztendlich finde ich es total fraglich, selbst wenn der günstige Erhaltungszustand irgendwann erreicht sein sollte. Mhm. Es gibt für mich keinerlei Begründung, den Wolf zu bejagen. Also das kann sogar nach hinten losgehen.
Ja, klar. Also eben, das meine ich. Also wir sind weit davon entfernt. Trotzdem berufen die sich darauf, finde ich halt ein bisschen, ja, grenzwertig. Einfach so, ne, um das Vertrauen in die Politik jetzt nicht noch weiter zu gefährden. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Also
Nee, das ist nicht ein anderes Thema. Das ist eine Irreführung der Öffentlichkeit durch Politiker, durch die Jägerschaft. Insbesondere kann man hier auch den Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes nennen. Das ist tatsächlich eine Irreführung, die da passiert. Das ist Polemik. Das ist Politik, wie Trump sie in Amerika macht. Emotionen sind die neuen Fakten. Man orientiert sich nicht mehr an Recht und Gesetz, sondern gibt nach Gutdünken Preis, was man selber will. Also nach eigenem Gusto wird da formuliert. Und die Öffentlichkeit soll so getäuscht werden und man versucht, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Und dagegen muss man mit Fakten aufwarten.
Ja, das klappt ja sehr gut, die Beeinflussung. Ja, die Beeinflussung funktioniert sehr gut, weil in den allermeisten Köpfen ist das abgespeichert, dass wir genügend Wölfe haben. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, beim nächsten Narrativ, was wir heute besprechen wollen. In bestimmten Gegenden gibt es einfach zu viele Wölfe. Sie leben dort in riesengroßen Rudeln. Was sagt ihr dazu, zu diesem Vorurteil?
Ja, also riesengroßes Rudel, das ist ja nur auch relativ. Ein Rudel ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Familienverband. Da habe ich die Elterntiere, da habe ich die Jungtiere aus dem aktuellen Jahr und vielleicht noch ein, zwei Jungtiere aus dem Vorjahr, die helfen bei der Erziehung der aktuellen Welpen. Das sind ja jetzt nicht wahnsinnig viele Tiere und das richtet sich ja dann auch an die Reviergröße, die wir eben schon besprochen haben, von 150 bis 300 Quadratkilometer, je nachdem, wie viel Nahrungsangebot da in dieser Fläche ist. Ich finde, das ist ja jetzt nicht einfach riesengroß. Da habe ich ja in der Gegend nur gewisse Anzahl von Rudel, die reinpassen. Mehr passt ja gar nicht rein.
Was bei den Leuten auch ein sehr subjektives Empfinden ist, wenn sie das Gefühl haben, sie leben in einem Ort und sind umrandet von drei Wolfsrudeln. Und dass sie dann subjektiv das Gefühl haben, jetzt ist hier wegen Überfüllung geschlossen, das geht gar nicht mehr irgendwie so. Das so erkläre ich mir das.
Nee, das gibt's definitiv nicht. Da passen die Wölfe auch schon selbst drauf auf. Die Beute reguliert den Beutegreifer nicht umgekehrt.
Genau.
Also im Prinzip, je nachdem, was ich für ein Beuteaufkommen habe, so viel Wölfe kann ich ernähren und wenn nicht genügend Beute da ist, können auch nicht viele Wölfe ernährt werden und so reguliert sich das dann ja auch.
Genau, so sieht das aus. Also können wir das auch abhaken als ein Narrativ, was sich zwar hartnäckig hält, aber wo nichts dran ist. Also es gibt nicht Gegenden, wo es zu viele Wölfe gibt. Können wir getrost in die Schublade legen.
Nee, die stapeln sich wirklich nirgendwo.
Nein, passt auch gar nicht in die Natur des Wolfes. Wir sind beim Punkt 7 und da gibt es jetzt ja einen ganz konkreten Vorwurf an den NABU. Ich muss darüber schmunzeln, wenn ich es jetzt vortrage. Die Wölfe sind gar nicht eingewandert. Der NABU hat sie in Polen eingefangen und hier ausgesetzt. Stichwort Kofferraumwölfe. Da musst du jetzt direkt was zu sagen, Inge.
Ja, da bin ich schon vor über 10 Jahren auf Vorträgen angesprochen worden und das wäre nachgewiesen, da wären Lieferwagen wäre angehalten worden, da wären irgendwelche Grauwölfe drin gewesen oder ich weiß nicht genau, wie der Begriff war, es wären Wölfe drin gewesen. Das hat sich so gehalten über die Jahre bis heute und letztendlich war es faktisch so, damals wurden von Polen Fahrräder geschmuggelt und die Fahrräder hatten die Marke Grauwolf oder also irgendwas mit Wolf hießen diese Fahrräder.
Nee.
Und das wurde einfach in der Presse irgendwo verwechselt, es waren geschmuggelte Fahrräder und keine Wölfe.
Oh Gott.
Und das hat sich aber bis heute gehalten.
Man muss ja auch keine Wölfe wieder ansiedeln, die kommen schon von alleine, ne?
Ja, genau.
Punkt 8 unserer Fakes und Fakten ist die Frage, warum? Warum brauchen wir Wölfe? Wir sind jetzt 150 Jahre gut ohne sie ausgekommen und jetzt machen sie uns nur Probleme. Sage ich jetzt mal, ne? Ironie aus. So, was sagen die ExpertInnen dazu?
Also erstmal finde ich es total schwierig, alles in der Natur in irgendwelchen monetären Zahlen zu fassen. Was nützt uns der Wolf? Wie viel Geld können wir damit verdienen? Was schadet uns der Wolf? Also müssen wir auch irgendwo mal definieren, wofür brauchen wir andere Tiere? Wofür brauchen wir Fledermäuse, Gelbbauchunken, Hasen, Schmetterlinge oder sonst was? Der Wolf ist ein ganz normaler Teil der Biodiversität und gehört genauso hierher wie andere heimische Arten. Und wie gesagt, eben hatten wir schon die Studie von Eike Schumann angesprochen, wenn man das jetzt schon ein bisschen monetär sehen will. Und da haben wir zum Beispiel gerade hier aktuell in Hessen, hatten wir eine kleine Anfrage, die gibt's ja immer wieder, kleine Anfragen an die Politik. Da ging es zum Beispiel um das Thema Hessenforst. Und in dieser kleinen Anfrage kam zur Antwort, das Ziel der Klimaanpassung, 4 bis 5 Baumarten in einer Mischung in den Beständen vorzuhalten, wird durch erhöhte Wildschäden beeinträchtigt. Und das ist was, wo auch der Wolf nützen kann. Der kann natürlich jetzt in Zeiten des Klimawandels nicht den kompletten Wald retten, aber er kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten.
Er kann das offenbar auch besser als wir Menschen?
Ja, unter Umständen schon. Also ich meine, wenn die Natur natürlich total unberührt wäre, wäre das alles im Gleichgewicht, hätten wir überhaupt keine Probleme. Die Probleme, die wir haben, sind ja meistens Menschen gemacht. Und das kann der Wolf jetzt nicht alleine retten.
Ja, was gibt uns das Recht, alles abzuwehren, was das eigene Wohlbefinden, die eigene Bequemlichkeit überhaupt, unsere gesamte Komfortzone vermeintlich gefährdet? Ja, zeigt uns eigentlich auf, dass wir uns immer mehr von der Natur entfremden, von ihr abwenden, dass wir sie ignorieren, dass wir sie verteufeln oder Teile davon, ne? Aber weitestgehend trotzdem die Natur eben ausnutzen, auspressen und immer weiter zerstören, ne? Wenn wir so in unsere Landschaften fahren, unsere Gesellschaft schrottet immer mehr unsere natürlichen Lebensgrundlagen und das wirklich in einem beängstigenden Tempo, ne? Die Feldflora alleine sehen unsere führenden Biologen für verloren an. Der Zustand unserer Wälder verschlechtert sich. Das Artensterben hat dramatische Ausmaße angenommen. Ich sehe eigentlich in der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland in unsere vermeintliche Kulturlandschaft, in der selbst Schutzgebiete aller Klassen ja keine Schutzgebiete mehr sind, auch eine Chance auf eine Besinnung, auf eine Selbstreflektierung, eine Chance auf eine Transformation im Umgang mit der Natur und all seinen darin vorkommenden Arten. Wir wissen, dass jede Art in einem Ökosystem diese stärker macht. Die Arten sind voneinander abhängig und je mehr Arten in einem Ökosystem sind, umso stärker ist dieses Ökosystem. Das heißt, wir brauchen nicht nur den Wolf, wir brauchen auch den Rotmilan und so viele andere Arten, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Sie alle sind wichtig für ein intaktes, funktionierendes Ökosystem und damit auch ganz wichtig für unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Wir müssen uns aufhören, unsere Natur zu schrotten, sondern wieder die Natur anzunehmen, so wie sie teilweise auch zu uns zurückgekehrt ist.
Ich verstehe halt nicht, warum wir das nicht in die Köpfe reinkriegen. Man hört und liest das überall. Man liest vom größten Artensterben seit den Dinosauriern. Aber irgendwie schaffen wir es dann ganz erfolgreich, das zu verdrängen und uns vorzustellen, dass unsere Welt ja eigentlich doch noch ganz in Ordnung ist und eigentlich lebt es sich ja auch gut hier. Und deswegen mache ich mir jetzt mal um die Zukunft keinen Kopf. Aber ich glaube, das ist fatal und der Wolf erinnert uns daran oder die Rückkehr des Wolfes und das Auseinandersetzen mit diesen großen Herausforderungen, die damit verbunden sind, erinnert uns daran, dass alles nicht selbstverständlich ist und dass wir unser eigenes Handeln und Tun noch mal überdenken müssen und unsere Ziele vielleicht auch neu definieren. Aber das ist halt, wie gesagt, ein langes Thema. Ich glaube, der Mensch ist ein großer Verdrängungskünstler, sonst wären wir ja nicht an dem Punkt, an dem wir heute hier sind. Ne? Kommen wir zum 9. Punkt unserer Fakes und Fakten. Und da geht es auch um einen Klassiker, der an uns immer wieder herangetragen wird. Wir kriegen unzählige Mails zu dem Thema mit der Frage, ob wir das mal konkret und auf den Punkt beantworten können, wie man damit umgeht, wenn jemand einem sagt, mit Abschüssen kann man einen Wolfsbestand gut regulieren. Ich kenne die Antwort, viele von euch draußen auch, aber nicht alle. Deswegen hier nochmal an dieser Stelle dieses Narrativ.
Also im Prinzip kann man durch Abschüsse keinen Wolfsbestand regulieren. Es besteht immer die Gefahr, den falschen Wolf zu schießen, wenn es jetzt um Einzelabschüsse geht. Das hat man ja in der Rhön gesehen, dass man da das falsche Tier geschossen hat. In der jagdlichen Situation ist es auch nicht so einfach, die Tiere zu unterscheiden. Das haben wir in Niedersachsen gesehen. Da wurde ja ständig das falsche Geschlecht geschossen, wenn ein Wolf entnommen werden sollte. Also, und das ist auch wirklich schwierig, wenn dann versehentlichen Elterntier aus dem Rudel geschossen wird und die Rudelstruktur gestört ist. Die unerfahrenen Jungtiere können unter Umständen dann eher auf leicht zu erbeutende Weidetiere gehen. Und das ist einfach auch eine Gefahr. Außerdem gibt es dann auch die Gefahr der Mehrfachreproduktion. Das haben wir auch schon gehabt, wenn eine Rudelstruktur zerschossen wird, dass dann Doppelpaarungen gibt. Also das Ganze kann wirklich fürchterlich nach hinten losgehen, wenn man da reinschießt in so ein Wolfsrudel.
Ja, tatsächlich ist es eben auch wieder ein Narrativ. Mit Abschüssen kann man einen Wolfsbestand gut regulieren. Die ganze Frage verliert sich, weil rechtlich überhaupt nicht haltbar. Und selbst wenn der Wolf von Anhang 4 in Anfang 5 fällt, wird es kein Quotenschießen geben, dann wird es kein Abschießen von Rudeln geben. Das hat auch der Staatssekretär des Bundesumweltamtes auf der Grünen Woche zu Leuten wie Tamman Tamke, Präsident des Deutschen Jagdverbandes, oder eben zu Vertretern hier vom Landvolk aus Niedersachsen gesagt. Es wird auch dann nicht zu Abschüssen kommen. Ne? Das sind alles so Narrative, die hier in die Bevölkerung getragen werden. Wir müssen regulieren, wir müssen eingreifen. Jagd hat noch nie Lösungen praktiziert. Sie haben immer nur Probleme verursacht. Deswegen, ich kann mit dem ganzen Ding gar nicht umgehen. Mit Abschüssen kann man einen Wolfsbestand gut regulieren. Natürlich, wenn ich alle Wölfe abschieße, habe ich den Bestand reguliert, klar. Aber rein dann rechtlich kommen neue. Stellt sich diese Frage gar nicht.
Unabhängig jetzt vom Rechtlichen.
Wandern neue Wölfe zu.
Genau, es wandern neue zu. Und rechtlich ist jetzt mal ganz außen vor. Ich habe eben gerade den Monitoringbericht für Hessen von 2023 kurz überflogen und die Pressemitteilung gelesen. Und da stellt der Jagdminister, so nenne ich ihn immer gerne, Herr Jung, dann auch wieder in Aussicht, dass man natürlich angesichts der zu erwartenden steigenden Wolfszahlen in Hessen auch langsam über die Regulierung nachdenken muss, um das dem Ganzen Einhalt zu gebieten, sinngemäß, jetzt nicht wörtlich zitiert. Warum zünden Politiker immer wieder diese Nebelkerzen? Ich verstehe es nicht, weil es ist fernab jeder Wissenschaftlichkeit. Wir reden jetzt gar nicht juristisch. Das ist juristisch sowieso nicht tragbar. Selbst wenn man da Ausnahmegenehmigungen schaffen würde, würde es ja gar nichts bringen. Und warum stellen die uns das immer wieder in Aussicht, dass die Regulierung das ist, was wir jetzt brauchen? Machen die das nur, um die Weidetierhalter ruhig zu stellen, oder warum?
Ja, in der Politik geht es natürlich auch immer um Wählerstimmen. Ich will mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Wählerstimmen bekommen. Und mit dem Wolf kann man natürlich super polemisch argumentieren. Unser Herr Jung hat den Wolf, wie hat er ihn genannt, ein gefährliches Raubtier hat er ihn schon benannt in der Öffentlichkeit. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Und wenn ich dann sage, ich komme, ich rette euch alle, ich schieße den Wolf ab, dann habe ich natürlich echt Wählerstimmen gewonnen, habe aber nicht viel Einsatz zeigen müssen. Das heißt, ich habe nicht, was weiß ich, wie viele Millionen für Herdenschutz oder sonst was irgendwo aus der Tasche graben müssen. Ich habe einfach nur gesagt, ja, wenn da Wölfe kommen, die können wir erschießen und damit ist euer Problem gelöst. Dass das Problem damit nicht gelöst ist, sondern dass das eher kontraproduktiv ist. Wenn mir jemand sagt, wenn ein Wolf kommt, erschieße ich ihn, dann brauche ich ja keinen Herdenschutz mehr machen und dann kommt der Wolf erst recht. Also das ist eigentlich eine Sache, die ich sehr, sehr, als sehr, sehr schwierig ansehe.
Ja, denken die jetzt, wir Wähler sind doof? Jetzt mal ganz simpel gesprochen, weil das ist doch eine dieser Lügen, die kurze Beine hat. Es wird doch rauskommen, dass es nichts bringt, dass geschossen wird und die Bestandsregulierung nicht den Effekt hat, den man uns jetzt von Seiten der Politik verspricht.
Das wird vielleicht schon früher oder später rauskommen, aber letztendlich kann man dann ja auch andere Begründungen dafür bringen, dass es nichts gebracht hat. Also es ist natürlich auch immer eine Frage, wie verkaufe ich was, kann ich das gut verkaufen, und die wenigsten in der Bevölkerung sind irgendwelche Biologen oder sonst was, die da tiefergründige Kenntnisse haben. Das heißt, die kann man damit schon ganz gut täuschen.
Gut, dann sind wir beim letzten Punkt unserer Fakes- und Faktenbesprechung in dieser Podcast-Folge. Und da geht's um die Frage, und das passt ja zum vorherigen Punkt, ob die Wölfe ins Jagdrecht gehören. Schweden und Frankreich machen das vor. Also es ist ja auch höchste Zeit, dass sie bei uns in Deutschland ins Jagdrecht kommen. In einigen Bundesländern sind sie das schon und in Hessen werden sie es bald sein. Was sagt ihr dazu?
Also Schweden und Frankreich sind für mich erstmal eher Negativbeispiele, wenn es um das Thema Wolf geht. In Schweden gibt es bereits seit jeher eine genetische Verarmung bei den Wölfen und eine zusätzliche Bejagung ist für die Population da absolut dramatisch. Und in Frankreich gibt es pro Wolf wesentlich mehr tote Weidetiere wie bei uns, obwohl da bejagt wird.
Aha.
Also es scheint keinen großen Nutzen zu haben.
Okay.
Ja, natürlich. Wir brauchen doch eine ganz klare Trennung zwischen Jagdrecht und Artenschutz. Und das will man aushebeln, indem man den Wolf ins Jagdrecht holen will. Ne, wir müssen einfach mal dazu sagen, dass das Jagdrecht ja eigentlich aus dem Eigentumsrecht hervorgeht. Das ist eine ableitende subjektive Nutzungsform, die weitgehend in der Freizeit der Jäger ausgeübt wird. Das kann noch kein fachlich begründetes Naturschutzinstrument sein, ne? Die Regelung des Jagdrechts dürfen nur auf solche Tierarten beschränkt werden, für deren Bejagung es auch tatsächlich einen vernünftigen Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes gibt. Mhm. Und für die alle anderen Wildtierarten, einschließlich Wolf als streng geschützte Art, aber auch Fische oder Biber und so weiter, da muss der zustehende Schutz im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes unbedingt rechtlich durchgesetzt und gesichert werden. Weil wir haben ja den Wolf schon im Jagdrecht in Sachsen, in Niedersachsen, in Brandenburg. In Brandenburg unternehmen wir gerade rechtliche Schritte. Einfach, weil wir Jagdrecht und Artenschutz trennen müssen. Mhm. Der Wolf hat im Jagdrecht nichts verloren.
Ja genau, Thomas, da kann ich dir absolut zustimmen. Und gerade das ist es ja das, was in Hessen passieren soll. Der Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden. Was eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, selbst wenn er in Hessen im Jagdrecht ist, er darf ja nicht bejagt werden, das wissen wir ja. Aber was noch viel schlimmer ist, die Zuständigkeiten sollen in Hessen wechseln. Das heißt, bislang waren zum Beispiel für Entnahmen war die obere Naturschutzbehörde zuständig. Zukünftig soll die obere Jagdbehörde entscheiden, ob ein Wolf entnommen wird oder nicht. Was hat die Jagdbehörde damit zu tun? Das ist Sache der Naturschutzbehörde. Außerdem kommt hinzu, dass das ganze Wolfszentrum, also das die gesamte Monitoring, alle Zuständigkeiten vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie, die wechseln jetzt im Herbst zum Hessenforst.
Wurde auch angekündigt jetzt im Monitoringbericht. Ich habe das auch mit Schrecken gelesen. Das heißt, man macht da wieder auch den Bock zum Gärtner und legt komplett die Zukunft des Wolfs in Hessen in Jägerhand, richtig?
Genau, es steht sogar auch drin in dem neuen Gesetzesentwurf, dass die Jäger beim Monitoring mitwirken sollen. Da gab es dann einen Einwurf von den Grünen, dass die jetzt, war die Woche, war wieder eine Anhörung im Landtag zu dem Thema, dass im Prinzip die Jäger auch dann eine Zusatzausbildung dann benötigen, dass sie die bekommen sollen. Und dann hieß es, die Jäger wären so super top ausgebildet, die bräuchten das nicht, sie wären ja Jäger und hätten ja so eine tolle Ausbildung.
Das heißt, es ist geplant, dass tatsächlich jeder Hobbyjäger dort, wenn es dann soweit ist, Wölfe schießen darf.
Wenn es denn soweit ist. Ich meine, soweit sind wir ja noch lange nicht. Das ist ja im Jagdgesetz drin. Das Jagdgesetz wurde jetzt vorsorglich geändert in der Erwartung, dass der Schutzstatus auf EU-Ebene gelockert wird, was ja jetzt noch lange nicht der Fall ist. Das heißt, derzeit dürfen noch keine Wölfe gejagt werden. Aber es ist halt eben vorsorglich, dass sie das schon mal einrichten möchten, dass das dann möglich ist. Und die größte Schwierigkeit sehe ich, dass in Hessen die Zuständigkeiten geändert werden. Das ist, bislang hatten wir Zuständigkeiten, die haben sich in den letzten Jahren total eingespielt. Jeder wusste, wer für was zuständig ist und man hatte seine Leute und das wird alles komplett neu gewürfelt und kommt in neue Hände und das finde ich ein bisschen schwierig. Das hat so lange gedauert, bis wir ein hessisches Management hatten, wo jeder seine Ansprechpartner hatte, wo alles funktioniert. Und jetzt wird wieder alles über den Haufen geworfen und neu strukturiert. Und das ist einfach, das schwächt den Artenschutz.
Aus deiner Sicht, gibt es denn einen guten Grund, warum man das Wolfsmonitoring jetzt in Jägerhand legt?
Da gibt es keinen guten Grund. Der einzige Grund besteht vielleicht einfach darin, dass wir in der Politik einen Wechsel hatten. Wir hatten ursprünglich ein grünes Umweltministerium und das hat natürlich gewechselt. Und da sind natürlich jetzt auch andere Interessen da und ich vermute, dass das auch der Grund ist.
Umso verwunderlicher.
Die Gefahr ist einfach, dass das Bundesnaturschutzgesetz immer mehr ausgehöhlt wird. Das ist das größte Problem, dass der Artenschutz immer mehr ausgehöhlt wird mit solchen Machenschaften. Und da muss man erbitterten Widerstand anmelden, nur wenn es drauf ankommt, eben klagen, weil das kann einfach nicht die Zukunft sein. Dass Nutzerverbände hier sich Sachen aneignen, wofür sie überhaupt nicht zuständig sind. Das ist nicht hinzunehmen.
Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass wenn Jäger Wolfsmonitoring in ihren Händen halten, dass es da auch schon mal vorgekommen ist. Ich glaube, Thomas, du hast davon gesprochen, dass ganze Rudel einfach verschwiegen werden. Nun will man das jetzt den Hessen nicht auch unterstellen, aber zumindest gibt das eben halt ja doch einige, sage ich mal, Befindlichkeiten bei dem Thema Wolfsmonitoring in Jägerhänden. Zumindest weiß ich nicht, bei mir.
Die Jägerschaft hat alle Orte in der Hand, die haben alle Informationen in der Hand und wo die hinfließen, weiß niemand. Und wenn dann Einzeltiere verschwinden, das haben wir hier in Niedersachsen immer wieder, dass Rüden verschwinden, Feen verschwinden und das überhaupt nicht gemeldet wird. Das geht nicht an die Landesregierung, das wird im Monitoring nicht besonders herausgearbeitet. Die sind weg und ja, dann wandert ein neuer Wolf zu, der wird eingetragen, als ob das das Normalste von der Welt wäre. Und wenn es in der Hinsicht aber gar keine Straßenverkehrsopfer gibt, dann kann man sich denken, was da passiert ist, und das wird einfach totgeschwiegen. Und du hast es richtig gesagt, ganze Rudel werden verschwiegen. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund. Das, was im Monitoring nicht auftaucht, kann also auch nicht registriert werden. Und wenn es weg ist, fällt es auch nicht auf, so genannt.
Vermisst
das
keiner. Heißt,
wenn es illegal bejagt wird. Ne? Und also ist aus meiner Sicht keine Unterstellung, sondern ich habe keinerlei Vertrauen in das Monitoring der Jägerschaft, egal um welche Tierart es handelt. Aber vor allen Dingen nicht beim Wolf. Insbesondere haben wir hier noch in Niedersachsen jemanden, der sich sogar an das politische Geschehen einmischt, mit Narrative in der Öffentlichkeit auffällt zum Wolf. So, da sind Sätze gefallen wie, der Wolf verschwindet nicht von allein. Und wenn das jemand sagt, der das Monitoring inne hat, dann ist das, kann sagen, tödlich.
Also obwohl wir in Hessen noch nicht viele Wölfe haben, verschwinden bei uns ja auch schon ganze Rudel. Wir haben zum Beispiel in Nordhessen das Waldkappeler-Rudel, das ist einfach verschwunden. Da hat sich irgendwo ein großes schwarzes Erdloch aufgetan und das ganze Rudel ist scheinbar reingefallen. Und das finde ich sehr schwierig, weil es in dieser Gegend im Vorfeld extra Veranstaltungen gab zum Thema Wolf. Es wurden da massiv Ängste geschürt, es gab Fernsehberichte, es haben Kindergärten, haben ihre Waldtage gestrichen aus Angst vor dem Wolf, weil das so suggeriert wurde, der Wolf ist gefährlich und es ist alles böse. Also das war ganz schwierig und auf einmal ist das Rudel verschwunden. Natürlich kann man jetzt rechtlich dagegen nicht vorgehen. Was will man machen? Wenn kein toter Wolf da ist, kann ich niemanden beschuldigen. Aber letztendlich passieren da eben auch Dinge. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Jäger beim Friseur sitzt und gefragt wird, was machst du, wenn du einen Wolf siehst und der sagt, ich erschießen, den erschieße ich. Ja, was will man da machen?
Das höre
ich. Wenn kein toter Wolf da ist, kann man niemanden
richtig
irgendwo angehen.
Das hören viele von Jägern, wenn sie über Wölfe sprechen. Dass es dann heißt, wenn mir einer vor die Flinte kommt, den puste ich weg. Dunkles Kapitel, ne? Darf man eigentlich gar nicht genauer drüber nachdenken. Wir sind jetzt also schon mittendrin in unserem Thema Hessen, was wir uns für die heutige Podcast-Folge vorgenommen haben. Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Thematik, Inge, jetzt ist ja nun heute der Monitoring-Bericht für das Jahr 2023 rausgekommen. So wie die Stimmung in Hessen ist, müsstet ihr ja eigentlich ein Land sein, was randvoll mit Wölfen ist. Gib uns doch mal einen Überblick, wie viele Wölfe gibt es in Hessen, damit wir mal so einen kleinen Vergleich haben.
Also wenn wir uns den Jahresbericht angucken, der heute rausgekommen ist, sind da ja die Jahreszahlen vom Monitoringjahr 2022-2023 drin. Und da ist auch das Rudel aus Nordhessen noch mit drin, in Waldkappel, was inzwischen irgendwo verschwunden ist, was in dieses ominöse schwarze Loch gefallen ist. Dann muss man unterscheiden, dann sind teilweise Zahlen drin, die vom Kalenderjahr 2023 berichten. Das sind dann die Risszahlen und so zum Beispiel. Aber letztendlich, was wir an Wölfen haben. Wir haben zwei Rudel, eins in Rüdesheim und in Wildflecken. Und dann gibt es ein Rudel in der Rhön, das wird allerdings zu Bayern gezählt. Das ist die Fähe, die jetzt geschossen werden soll da auf bayerischer Seite. Die hat letztes Jahr auf hessischem Gebiet einige Übergriffe auf Weidetiere gehabt. Dieses Jahr nur Anfang des Jahres ein Übergriff auf Schafe. Und dann haben wir ein paar bei Butzbach und drei sesshafte Einzeltiere im Moment in Hessen. Das ist alles, was wir...
Also drei Rudel und 12 Welpen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann noch die Einzeltiere.
Einzeltiere, ja. Mhm. Ja, also die drei Rudel haben wir nicht mehr. Wir haben im Prinzip zwei. Das, das eine Rudel ist ja gar nicht
Waldkappel
mehr da.
Waldkappel gibt es nicht mehr.
Genau. Mhm, ja,
genau.
Ja.
Das heißt, im Prinzip ist euer Problem eigentlich, sollte man meinen, überschaubar. Die Wirkung auf die Öffentlichkeit... Allerdings nicht.
Nee, die ist sehr groß. Also da wird wahnsinnig viel Politik mitgemacht mit den wenigen Wölfen, die da sind. Natürlich nutzen Wölfe in der Politik auch immer gut dazu, um von anderen Problemen abzulenken. Wir haben zum Beispiel in der hessischen Politik einen 11+1-Punkte-Plan von der neuen Landesregierung gehabt. Das heißt, jedes Ministerium hat einen Punkt, den es absolut wichtig gilt umzusetzen. Der wichtigste Punkt jedes Ministeriums wurde in diesem 11+1-Punkte-Plan definiert. Und vom Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, der Punkt war der, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Das heißt, der wichtigste Punkt in dieser ganzen Legislaturperiode für dieses Ministerium war der Wolf ins Jagdrecht.
Okay.
Muss man sich mal vorstellen, als hätten wir sonst keine Probleme in Natur, Umwelt, Landwirtschaft.
Ich bin ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt. Ist dann irgendwie die Vorbereitung im Land Hessen auf den Wolf, ich meine, das ist ja zu erwarten, dass es jetzt auch mehr geben wird, läuft das dann wenigstens gut? Wird die Landesregierung gut beraten?
Also das ist anfangs, ist das vor 10 Jahren schon langsam angelaufen, das hat gedauert, aber die letzten Jahre hat sich da wirklich viel getan. Das heißt, in Hessen haben wir für Ziegen- und Schafhalter eine flächendeckende Herdenschutzförderung, die bekommen Herdenschutzzäune bezahlt, bekommen Arbeitszeit bezahlt, bekommen Herdenschutzhunde in der Anschaffung und im Unterhalt bezahlt. Also das ist schon relativ viel, was da bezahlt wird. Angefordert von den Weidetierhaltern wird nicht viel. Also das ist nicht komplett abgerufen worden, diese ganzen Summen, die zur Verfügung gestellt wurden. Es ist so, man bekommt Förderung ab 10 Tiere und dann gibt es natürlich noch die Weidetierhalter, die Hobbyhalter, die weniger haben. Dann gibt es verschiedene Kreisverbände, also Landkreise, die dann sagen, ach komm, wir wollen den Weidetierhaltern auch helfen. Da gab es zum Beispiel im Hochtaunuskreis das Angebot für Weidetierhalter unter 10 Weidetieren. Hier, wenn ihr Herdenschutz macht, wir bezahlen euch den zu 100%. Das Einzige, was wir möchten, tragt eure Tiere bitte bei der Tierseuchenkasse ein und macht eine Schulung zum Thema Herdenschutz. Dann zahlen wir euch alles komplett. Weißt du, wie viel abgerufen wird?
Na, sag mal.
Null.
Das heißt, es besteht
nicht von... Nicht einer hat das Angebot angenommen.
Die abends im Regionalprogramm in die Kamera weinen und zu Recht ihre Tiere, ihre Schafe, ihre toten Schafe beklagen, tun auf der anderen Seite nichts, um diese Tiere, die sie so lieben, zu schützen.
Ich will das nicht verallgemeinern, aber es gibt durchaus welche und da kreist es auch oft, Herdenschutz ist sinnlos, der nützt nichts, der bringt nichts und die Zahlen zeigen ja natürlich was ganz anderes. Wir sehen es ja an den Statistiken, wie viele Tiere wirklich ungeschützt waren oder schlecht geschützt,
ja, aber
schlecht geschützt
die Schafhalter, die posaunen nach draußen, dass ihre Schafe geschützt waren und dass jetzt das Maß voll ist, weil man sehe ja jetzt, dass der Wolf imstande sei, eben halt auch diesen optimalen Herdenschutz zu überwinden.
Das wird in der Presse suggeriert. Ich war jetzt selbst neulich bei einem Vortrag und da wurde über diesen Vortrag auch in der Presse berichtet. Da war ein Schafhalter, der zum Beispiel gesagt hatte, meine Schafe wurden gerissen, die waren ordnungsgemäß geschützt. Das waren sie eben nicht. Und das kann man auch beim Hessischen Landesamt nachfragen. Man sieht ja in der Rissstatistik, was geschützt war und was nicht. Und diese Tiere waren eben nicht ausreichend geschützt. Aber in der Presse stand, sie wären geschützt gewesen.
Okay.
Herdenschutz ist ja keine Sache, die nur den einzelnen Weidetierhalter was angeht. Es geht ja alle Weidetierhalter was an. Das heißt, wenn ich als Weidetierhalter keinen ordnungsgemäßen Herdenschutz mache, dann schade ich ja unter Umständen meinen Nachbarn. Mhm. Weil wenn der Wolf bei mir lernt, wie er an Weidetiere drankommt, mein Nachbar stellt seinen Schutz auf und dann hat er aber bei mir gelernt, der Wolf, wie er an Weidetiere drankommt und beim Nachbar holt er sie sich dann. Also dann habe ich ja meinem Nachbar geschadet. Mhm. Und da muss es in Hessen muss einfach geguckt werden, fordern und fördern, sagt man immer so schön. Fördern und fordern meine ich, sagt man so schön. Und das heißt, wenn das Land Hessen gibt Gelder für Herdenschutz, dann muss man gucken, dass sie abgerufen werden und dass es von Behördenseite dann auch geguckt wird, wie kann ich die Leute noch unterstützen? Wie kann ich bei jedem Einzelnen gucken, dass der Herdenschutz umgesetzt wird? Das sind ja auch oft persönliche Dinge, warum es nicht gemacht wird. Das kann Unwissenheit sein oder sonst was. Und da muss ich einfach von Behördenseiten Strukturen schaffen, dass ich es eben schaffe, diesen Herdenschutz in die Fläche zu bekommen.
Auf der Seite des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, was ja noch zuständig ist für die Nutztierrisse und fürs Wolfsmonitoring. Da gibt es auch, und das ist ganz interessant, ich empfehle es allen, dort sich mal umzuschauen, das ist eine sehr, sehr interessante Seite zum Thema Wolf. Da gibt es eine Liste der aktuellen Nutztierschäden. Die Hunde haben wir jetzt ja schon besprochen. Jetzt kommen wir aber zu einem Fall, der mir von mehreren Hörern zugetragen wurde, der sich am 19.06. bei euch in Hessen ereignet hat. Und zwar wurde dort laut dieser Liste eine Begutachtung vor Ort abgebrochen. Was bedeutet das? Was steckt denn da dahinter?
Also es gibt in Hessen eine Gruppierung, die sich verabredet und als sogenannte Zeugen, wie auch immer, Rissbegleiter zu Rissen dazugerufen wird. Wenn irgendein Weidetierhalter einen Riss hat, kommen ja die amtlichen Rissgutachter. Und dann gibt es die sogenannten RIS-Begleiter. Das ist eine private Initiative, die im Prinzip sich zur Aufgabe gemacht hat, den RIS-Gutachtern auf die Finger zu gucken, ob alles so funktioniert und ob alles mit rechten Dingen zugeht, weil da einfach ein großes Misstrauen da ist. Woher dieses Misstrauen entstanden ist, kann ich gar nicht sagen. Das ist eine Gruppierung von Weidetierhaltenden und dem Wolf nicht unbedingt positiv gegenüber eingestellten Personen. Und die kommen dann eben auch, wenn der RIS-Gutachter kommt, wird der teilweise umzingelt von diesen Leuten. Es gibt RIS-Gutachter, die fühlen sich unter Umständen dann auch schon mal bedrängt. Es wird gefilmt, es werden Videos gedreht. Wie macht der RIS-Gutachter seine Arbeit? Dann gibt es in Social Media gibt es dann Kanäle, da wird dann drüber berichtet. Es gibt auch eine sehr große WhatsApp-Gruppe, in der wird berichtet und dann wird genau geguckt, was hat der RIS-Gutachter gemacht. Es werden ihm unter Umständen auch Fehler untergeschoben oder es wird behauptet, er hätte Fehler gemacht, er hätte einen Hund dabei gehabt oder Hundeklamotten angehabt oder sonst was. Also das ist für die RIS-Gutachter ist das eine enorm große Belastung, diese Menschen, die dann immer drumherum stehen. Und die RIS-Gutachter versuchen dann natürlich ihre Arbeit zu machen und wollen die auch möglichst genau machen. Und wenn man dann ständig von hinten zugequatscht wird oder es kommt einer mit der Videokamera oder Handykamera oder wie auch immer, das macht natürlich nervös, das macht was mit einem. Und da war ein RIS-Gutachter, der wurde wohl so bedrängt, dass er gesagt hat, Leute, Feierabend, es reicht mir, ich gehe jetzt. Und der hat dann die RIS-Begutachtung abgebrochen und im Nachhinein gab es dann auch ein Schreiben vom Hessischen Landesamt, dass die RIS-Gutachter sich nicht filmen lassen müssen und dann unter Umständen auch die Beprobung abbrechen dürfen.
Was für Folgen hat das für den Weidetierhaltenden, wenn die Beprobung abgebrochen wird? Bekommt er dann sein Geld?
Ja, ich meine, wenn kein Wolf nachgewiesen werden kann, kann natürlich auch kein Geld
fließen. Also ist das doppelt doof, ist zu seinem Nachteil, solche Leute zuzulassen.
Im Prinzip schon, ja. Im Prinzip schon, ja.
Reine Bösartigkeit.
Was heißt Bösartigkeit? Es ist einfach ein großes Misstrauen da und das ist eine gesellschaftliche Sache. Es gibt ja Leute, die misstrauen allem und jeden und da gibt es natürlich auch Leute, die misstrauen den öffentlichen RIS-Gutachtern, den offiziellen.
Du machst dich ja schon seit vielen, vielen Jahren für die Wölfe stark in deinem Bundesland. Ich kann mir vorstellen, dass der Wind, der dir entgegenbläst, auch rauer wird mit der Zeit. Ist das so?
Ja, durchaus. Also anfangs vor 10 Jahren oder so bei meinen Vorträgen waren mal 1-2 Weidetierhalter, die Probleme hatten da. Und da konnte man dann auch noch relativ sachlich drüber sprechen. Inzwischen ist es so, es gibt eine ganze Gruppierung an Wolfsgegnern, Weidetierhaltern, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die sich zu meinen Vorträgen regelrecht zusammenrotten, will ich mal sagen. Das sind immer dieselben Gesichter, die ich da sehe. Die kommen da teilweise mit 30 Leuten oder mehr an zu meinen Vorträgen, erzählen da dann ihre Geschichten aus ihrer Sicht. Also ich habe es wirklich schon gehabt, dass einer da saß und behauptet hat, ein Wolf wäre über einen 5 Meter hohen Zaun gesprungen. Ich meine, ihr wisst auch, wie hoch 5 Meter sind.
Ich habe das auch im Internet gelesen, ja.
Genau, und dann gibt's natürlich dann auch noch einen YouTube-Kanal. Da kommt eine Frau immer, die für diesen YouTube-Kanal berichtet. Die kommt seit Jahren zu meinen Vorträgen und berichtet dann über meine Vorträge. Das geht inzwischen sogar bis ins Private rein, dass sie bis ins Private rein über mich auf diesem YouTube-Kanal lügt. Also ich würde meinen Hund auf irgendwelche Pferde koppeln lassen oder
ach,
sonst
du meine
was.
Güte.
Ja, und damit macht sie mich natürlich unbeliebt bei den Weidetierhaltern, damit die allen Zorn auf die Till haben, weil die lässt ja ihren Hund da rein. Mhm. Also das sind so viele Lügen, die da über mich verbreitet werden. Auch hier Weidetierhalter bei mir aus der Gegend. Zum Beispiel, die haben ja immer so ihre WhatsApp-Gruppen. Da haben wir einen Weidetierhalter aus dem Nachbardorf. Der hetzt immer über mich in irgendwelchen weidetierhaltenden WhatsApp-Gruppen oder sonst was. Und das ist schon eine Bedrohung, soweit, dass ich auch gesagt habe, wir sind am Überlegen, ob wir bei uns auf dem Hof einfach eine Videokamera schalten. Obwohl ich solche Dinge eigentlich total blöd finde. Aber es ist einfach, manchmal hat man Angst. Ich gehe auch nach keinem Vortrag mehr alleine zum Auto.
Was macht das mit einem?
Das macht zum einen Angst und zum anderen muss ich mich immer wieder reflektieren. Ich setze mich ja ganz stark für Herdenschutz ein, seit Jahren immer wieder, dass ich auch auf die Behörden zugehe und dass ich dafür arbeite, dass die Weidetierhalter ihren Herdenschutz bezahlt bekommen, dass die Unterstützung bekommen. Und ich muss immer wieder reflektieren und muss mir sagen, nein Inge, das sind nicht alle Weidetierhalter, das ist nur der kleine, laute Teil, der so ist. Du willst den Weidetierhaltern, die ihre Arbeit gewissenhaft machen, denen willst du helfen, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Und das muss ich immer wieder reflektieren, weil es mir sonst einfach sehr, sehr schwer fällt, mich weiterhin für diese Weidetierhalter so einzusetzen.
Das verstehe ich total.
Ja, liebe Inge, das klingt natürlich alles gar nicht gut. Und mein größter Respekt für deine Arbeit, die du da vor Ort leistest und das alles ehrenamtlich, Du setzt dich also nicht nur für den Wolf ein, sondern auch für die Weidetiere. Das wird eben nicht erkannt, das wird nicht honoriert. Ich finde das persönlich schade. Ich hoffe, du hast die nötige Kraft, um weiterzumachen und lässt dich davon nicht unterkriegen. Wir brauchen Leute wie dich. Ich kann nur sagen, schön, dass es dich gibt und dass du da vor Ort so tolle Arbeit machst. Ganz wichtig, halte durch.
Vielen Dank, lieber Thomas. Kraft schöpfe ich immer wieder aus meinen ganzen Kontakten zu vielen anderen Wolfsfreunden. Wir sind ja alle sehr gut vernetzt und da wird schon mal zum Telefon gegriffen und mal ruft der eine an, mal ruft der andere an. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Community. Menschen, die man über die Jahre kennengelernt hat, die zusammenstehen und alle gemeinsam werden wir es schaffen, den Wolf zu schützen.
Ich finde, das ist ein guter Vorsatz und vor allen Dingen rechne ich dir hoch an, dass du nicht aufgibst, sondern sagst, du machst weiter. Das Gleiche gilt übrigens ja auch für Thomas. Thomas, du hast doch ähnliche Sachen, die du auch erlebst, oder? Das ist ja bei dir nicht anders.
Ja, bei mir ist das nicht anders und ich stehe da eigentlich drüber. Und trotzdem muss man das natürlich ernst nehmen, dass der Diskurs sich immer mehr verschärft, vor allen Dingen in sozialen Medien. Letztendlich soll hier eins verteidigt werden und das ist eben die Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand. Wir wissen alle, wir fordern Herdenschutz ein zum Wohl der Weidetiere, aber letztendlich auch zum Schutz des Wolfes. Aber der ist nicht gewollt, selbst wenn er bezahlt wird, weil er eben einen Aufwand bedeutet. Damit muss man umgehen, darüber muss man aufklären. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Die scheint nicht zu enden. Ich bin immer wieder entsetzt, dass in Hessen jetzt die gleichen Fehler gemacht werden wie in Niedersachsen, vor allen Dingen von den Medien, von der Politik, die den Wolf so genannt auch als politisches Nutztier missbrauchen, weil sie im Prinzip keine eigenen Inhalte haben. Das ist auch hier in Niedersachsen aufgefallen, dass viele Politiker auf Kommunal- wie auf Landesebene sonst nie geglänzt haben mit irgendwelchen politischen Inhalten, aber seitdem es den Wolf gibt, sie sich trefflich positionieren können in der Öffentlichkeit. Und ja, da wird vieles verkannt und da wird vieles falsch gemacht. Und Hessen hatte eigentlich die Möglichkeit, ganz anders in Sachen Wolf durchzustarten. Das ist leider nicht passiert.
Nun wird man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall bleiben wir am Ball. Inge, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast für diese Podcast-Folge. Unendlich wichtig, unendlich kostbar und wir haben tolle Inhalte transportiert und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, nicht wahr, Thomas, dass wir gesagt haben, wir möchten halt einfach auch nicht locker lassen und wir möchten aufklären und das möglichst breit streuen. Und damit dies alles breit gestreut wird, brauchen wir natürlich auch euch. Ihr könnt uns bitte gerne Kommentare dalassen und auch gerne E-Mails schreiben und vor allen Dingen bitten wir euch darum im Namen der Wölfe, dass ihr uns weiterempfehlt, damit möglichst viele Leute unseren Podcast hören und nicht nur die, die eh schon alles wissen, sondern die, die vielleicht einfach die Bereitschaft haben, sich weiterzubilden und einfach auch mal neue Argumente zuzulassen. Also in diesem Sinne, ich danke euch beiden herzlich für die viele Zeit, die ihr euch genommen habt. Thomas, wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Und Inge, ich bin sicher, auch wir werden uns hier in diesem Podcast nicht zum letzten Mal gehört haben heute. Tausend Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, herzliche Grüße nach Hessen und ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft, ganz viel Erfolg, aber natürlich auch, und das sagen wir immer alle, ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, du hast auch Zeiten, wo du dich zurücklehnen kannst, wo du auch mal abschalten kannst, weil das haben wir Matthias gesehen, dass auch was mit einem macht, dieser ganze Druck, diese ganzen Belastungen, diese Konflikte, die man da aushalten muss. Und wir bitten dich deshalb auch, dass du auch auf dich aufpasst und auf deine Mitstreiter.
Ich habe einen guten Rückhalt in meiner Familie. Ich werde mir gleich meinen Hund schnappen, werde einfach raus in die Natur gehen zusammen mit meinem Hund. Und das ist das, was wirklich viel, viel Kraft gibt, wenn man einfach ein bisschen draußen in der Natur ist. Und das kennt ihr ja alle als Naturfreund. Ist das einfach das Größte, was man haben kann.
Dann würde ich sagen, auf geht's. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss.
Ciao, ciao.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.